Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 307, Jesaja 25, 6 bis 9.
Feiern mit Gott, schon heute oder erst in der Zukunft?
Feiern Sie gerne? Brauchen Sie dafür einen Grund oder nutzen Sie einfach jede Gelegenheit? Und danach? Holt Sie dann der Kater ein? Wenn ja, wird Sie das davon abhalten, wieder bei der nächsten Feier mitzumachen? Vor über 2500 Jahren hat der Prophet Jesaja eine Superfeier versprochen, die Gott selbst ausrichten will. Alle Völker sollen dazu eingeladen werden. Ist da was Wahres dran? Ist sie noch in Planung oder sind wir vielleicht schon mittendrin? Wir lesen in Jesaja Kapitel 25 ab Vers 6. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Eine interessante Vision. Eine Vision, die vor über 700 Jahren vor Christi Geburt formuliert wurde. Das war eine Zeit, in der die Assyrer gerade das Nordreich erobert hatten. Das Südreich, also Juda, das war extrem bedroht, auch von den Assyrern. Tja, und da wird jetzt etwas prophezeit, ein Festmahl für alle Völker. Eine Decke, die von allen Heiden weggenommen wird. Der Tod, der verschlungen wird auf ewig. Und alle Tränen werden abgewischt. Und ein Jubel über unseren Gott wird ausbrechen. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Dieser Text hat viel in der Kultur bewirkt. Paulus zum Beispiel zitiert ihn auch in seinem ersten Korintherbrief im Kapitel 15. Da schreibt er unter anderem, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Ja, dass der Tod verschlungen wird. Das ist die Formulierung, die hier aus Jesaja kommt. Und in der Offenbarung 21 wird das ebenfalls aufgegriffen. Da heißt das, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Genau die gleiche Formulierung. Ja, und in Matthäus 8 zum Beispiel sagt Jesus, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Ja, er hat ja überhaupt viele Gleichnisse formuliert, in denen es um Festmähler geht, um ein Hochzeitsmahl. Und überhaupt, das ist dieses Feiern, das ist klar, das ist immer mit einer großen Mahlzeit. Das ist selbstverständlich. Und die Hochzeitsmahlzeiten, das sind immer die größten Feiern. Häufig dauerten sie damals ein paar Tage. Ja, worauf bezieht sich das jetzt? Ist das schon passiert? Wird es noch passieren? Naja, naheliegend ist erst einmal, dass man sich das vorstellt für die Endzeit. Die Juden kannten eine solche Vorstellung, eine Endzeit, in der Gott selbst wiederkommen wird und er wird die Völker richten und er wird dafür sorgen, dass Israel wieder aufgerichtet wird. Die Christen haben das übernommen. Gottes Herrschaft sieht für sie dann auch ganz konkret aus, nämlich mit Christus. Ist das jetzt ein Traum, der irgendwann einmal Wirklichkeit wird, oder ist das einfach nur ein Traum, ja, den man halt träumen kann? Die Christen heute haben das ja ganz klar übernommen. Wenn Jesus wiederkommt, die haben da eine Formulierung mit Macht und Herrlichkeit. Ja, aber wenn er mal wiederkommen wird mit Macht und Herrlichkeit, dann wird das ja alles nochmal irgendwann sein, irgendwann. Vielleicht sind wir mittendrin und es fängt schon an oder es dauert noch eine Weile. Was ist die Konsequenz für uns? Warten wir? Hoffen wir? Bereiten wir uns vor? Es kann ja jederzeit passieren. Das Warten dauert schon ziemlich lang. Ja, und jetzt ist das vielleicht eine Überraschung. Das alles ist nämlich schon eingetroffen. Ja, schauen wir uns das doch mal in der Konkretheit an. Der Text, der spricht nämlich wirklich in unsere Gegenwart hinein. Da gibt es diesen Berg, das ist der Berg Zion. Und der Berg Zion, der ja einfach mal der Tempelberg ist oder war, ist ja gleichzeitig eine Metapher. Es ist der Ausdruck für die Präsenz Gottes. Dort ist sozusagen sein Mittelpunkt. Und wenn Gott einlädt, dann lädt er sie natürlich alle zu sich ein. Also lädt er sie nach Zion ein, dort, wo er seinen Standpunkt hat, seine Quelle hat. Und er lädt alle Völker ein, und das heißt natürlich ganz konkret alle Menschen aus allen Völkern, mal unabhängig davon, wer kommt. Ja, und dann gibt's ein Festmahl. Ein Festmahl heißt absolute Köstlichkeit. Wenn Gott einlädt, dann natürlich das absolut Köstlichste. Und wenn wir uns so ein richtig schönes, fettes Mahl vorstellen, naja, wir haben heute einen etwas anderen Geschmack. Aber man muss sich das klar machen, wie das damals war. Da war so einfach mageres Fleisch oder so etwas, war nicht das Köstlichste, aber fettes Fleisch mit Fett, das geradezu vor Fett trieft, ja, das ist köstlich. Ja, einfach aufgrund dessen, weil sie damals einfach erheblich mehr körperlich beansprucht waren. Und das wissen wir auch noch von unseren Eltern oder Großeltern, dass also dort Fett etwas Kostbares ist, wenn es darum geht, überleben zu können. Und außerdem schmeckt das, was mit Fett ist, natürlich erheblich mehr, weil es einfach auch Geschmacksträger ist. Ja, also, das heißt, es geht hier um ein überaus reichhaltiges Mahl. Man hätte damals die Menschen mit irgendeinem Sojasprossensalat nicht besonders locken oder beeindrucken können. Ja, natürlich gibt es da natürlich bei einem solchen Festmahl auch Getränke. Wein natürlich. Und ein guter Wein ist ein Wein, der richtig reif geworden ist, der total geklärt ist, also ohne Hefen. Also das ist hier auch ganz klar formuliert. Abgesehen davon gibt es ja heute immer noch Formulierungen, die mit dem Fetten zu tun haben. Wenn etwas voll Fett ist, dann ist es irgendwie total gut. Ja, und jemanden einen reinen Wein einschenken, das ist auch als Symbol für die Wahrheit immer noch übrig geblieben. Also eigentlich ist Fett vom Prinzip her einfach Fülle. Ein Festmahl der Fülle. Das ist hier formuliert. Ein Freudenfest. Und das ist nun mal ohne Festmahl nicht denkbar. Aber welches Fest ist das? Worum geht's hier? Es geht hier um das Fest, dass wir jetzt endlich bei Gott sein dürfen. Endlich bei ihm sein dürfen. Das ist ja auch das, was Jesus immer in diesen Gleichnissen vom Hochzeitsmahl sagt. Da, wo wir endlich mit ihm feiern dürfen. Naja, bei dem, was man so Gottheit nennen könnte, Gott pur, sage ich mal dazu, ist das eigentlich ein bisschen schwer vorstellbar. Da heißt es zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem Hebräer 12 wird klar formuliert, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also eigentlich ist so etwas wie eine intime Nähe zu Gott selbst in seinem innersten Wesen für uns, ich sag's mal ganz schlicht, unmöglich. Aber es ist natürlich jetzt möglich und das ist ja das Besondere. Deswegen ist es ja jetzt möglich, bei ihm zu sein und mit ihm zu feiern. Und zwar gerade durch seine Menschwerdung. Denn Gott nah zu sein, das heißt nämlich in Wirklichkeit Jesus nah zu sein. Denn ihm können wir nah sein, ohne dass er als verzehrendes Feuer eigentlich uns schlichtweg vernichtet. Vernichtet einfach dadurch, dass wir wie ein Tropfen auf einem glühenden Stein nur verdampfen vor Gottes Gegenwart. Hier mit Jesus ist Nähe möglich. Und hier kann sich Liebe entfalten. Und was ist Liebe? Jede Liebe ist eigentlich eine Beziehung zwischen den Liebenden, das ist klar. Und jede Liebe ist in sich auch ein Fest. Eine pure Freude, ein purer Genuss. Jeder, der Liebe kennt, wirkliche Liebe kennt, der weiß das, dass das eigentlich ein ständiges Freudenfest ist, lieben zu dürfen. Das ist der Inbegriff dessen, was Fest eigentlich heißt. Das ist nämlich nicht einfach sich vollfressen und vollsaufen und rumgrölen und irgendwie einen drauf machen. Das ist nicht wirklich Freude. Es geht hier um eine Freude, die aus der innersten Liebe kommt. Und das lässt sich natürlich steigern durch Gemeinschaft. Ein Lieblingsbegriff von Christen übrigens, Gemeinschaft haben. Aber das ist schon so ausgeleiert. Eigentlich heißt das nämlich, mit allen zusammen, die aus seiner Liebe leben, diese Liebe mit ihm zusammen genießen dürfen. Und das ist ein wirklich fettes Mahl, so kann man das durchaus sagen. Und zwar heute schon. Ja, und dann redet diese Prophezeiung davon, dass eine Decke weggenommen wird. Was ist denn eine Decke, die über einem liegt? Guter Ausdruck so für eine Blindheit, die nur so eine Art von umrissartigem Sehen möglich macht. Das ist so die dumpfe Gottesahnung, die bei den Völkern immer da war und auch immer da ist, die auch zu allen möglichen Götterfantasien und so etwas geführt hat. Da gab es dann immer in der Geschichte Priesterkasten, die dann diese Götter ausgebaut haben zum eigenen Machterhalt zusammen mit der jeweilig herrschenden Klasse. Klar, das war auch Ausdruck einer Befriedigung von religiösen Bedürfnissen. Man hat das Bedürfnis gehabt, irgendwie auf diese höheren Mächte einen Einfluss zu nehmen, denen man sich ja total ausgeliefert fühlt, irgendwie sie zu besänftigen. Insofern ist so eine Art von Ahnung von höheren Mächten und von Gottheiten oder so etwas durchaus immer da gewesen. Aber das ist wirklich wie eine Decke. Und erst dadurch, dass Gott selbst sich selbst offenbart hat, dass er das richtig systematisch gemacht hat. Jetzt mal begonnen bei Abraham, natürlich war er auch vorher bei Noah und so weiter schon präsent und hat sich den Menschen offenbart. Aber hier hat er jetzt dafür gesorgt, dass er sich ein Volk aufbaut und dass dieses Volk seine Wesenheit in irgendeiner Weise kulturell verankert in die Welt hinausträgt. Und das alles, jedenfalls sind die Christen davon überzeugt, zur Vorbereitung seiner eigenen Inkarnation als Mensch in diesem Volk. Jesus verkörpert also, er offenbart oder verkörpert das eigentliche Wesen Gottes. Jetzt wissen wir wirklich, wie er ist und was er mit uns will. Und gerade dadurch ist ja es möglich geworden, dass diese tiefe Einsicht in das Wesen Gottes an alle Völker weitergegeben werden konnte. Die Decke wird weggezogen. Also, das ist passiert und passiert ständig. Jetzt kommt aber eine weitere Formulierung, dass der Tod von ihm verschlungen ist auf ewig. Ja, was heißt das jetzt? Manchmal kommen ja so Endzeitfantasien auch bei manchen Sekten zum Beispiel durch, wo dann es keinen Tod mehr gibt auf der materiellen Ebene, obwohl alles immer noch materiell ist. Ja, wie machen wir das denn? Ein ewiges materielles Leben, nur für die Menschen oder auch für die Tiere? Ja, da ist ja die Formulierung zum Beispiel, dass der Löwe Gras fressen wird. Das ist so eine Metapher. Für alle Tiere? Nur für die Großen? Die Kleinen? Die Allerkleinsten? Oder für alle biologische Lebewesen? Vielleicht auch für alle Bakterien, für alle Pilze, für alle Pflanzen? Da gibt es keinen Tod mehr. Sie können sich vermehren und sie werden niemals mehr sterben. Eine absurde Vorstellung. Wenn man das mal sich einfach biologisch klar macht, weiß man, dass das, was der Tod des einen ist, in Wirklichkeit Grundlage des Lebens wieder für anderes ist. Das gilt sogar für uns. Wir könnten uns nicht ernähren ohne den Tod von Lebewesen und Pflanzen. Und wenn wir uns nur vegan ernähren, dann ist das ebenfalls ein Aufbau unseres Lebens auf dem Tod von Pflanzen, die Sonne in sich aufgenommen haben. Für uns ist der Begriff Tod deswegen so erschreckend, weil er für uns immer mit dem Zerfall etwas zu tun hat. Aber Zerfall? Wenn man das mal ganz klar nimmt, ist es so, dass alles Materielle, was existiert, eigentlich auf eine Entropie hin angelegt ist. Also darauf, dass sich alles letztendlich ausgleicht. Manche formulieren das als Wärmetod, wo also dadurch, dass alles gleichartig wird, der Wärmetod entsteht. Meinetwegen auch Kältetod. Aber wirklich alles materiell, energetische in diesem Universum zerfällt letztendlich im Fluss der Zeit. Auch alle Sonnen. Alles, wirklich alles. Und nur das Leben in der Materie stemmt sich eine Zeit lang dagegen. Und weil es das nicht als Einzelindividuum kann, wird es dann durch Wachstum und durch Vermehrung eigentlich ständig gegen die Entropie ankämpfen. Aber der eigentliche Tod, um den es geht, das ist die Totheit. Die Totheit, das ist die Verkümmerung oder auch Verödung der Lebendigkeit. Und diese Totheit, die beginnt auch in unserem sogenannten Leben. Und sie findet ihre geradezu natürliche Fortsetzung im sogenannten Totenreich, also dann, wenn unsere Seele sich von diesem Körper löst. Und der Tod ist dann faktisch nichts anderes als eine unüberwindliche Trennwand zum Reich Gottes. Denn für ihn ist dasjenige, was sich von ihm getrennt hat, wie unerträglicher Abfall. Wir würden auch nicht den Abfall, dasjenige, was eigentlich nicht mehr wirklich brauchbar ist, das würden wir auch nicht in unserem eigenen Wohngebiet anhäufen wollen. Diese Trennwand, das ist der eigentliche Tod. Und für uns ist diese Trennwand erst einmal so, als ob sie unüberwindlich wäre. Der Tod verschlingt sozusagen alles Lebendige, nicht nur das Lebendige, er verschlingt sogar alles Tote, er verschlingt jedes Gebirge, er verschlingt alles, was in diesem Universum ist. Tja, und jetzt? Jetzt schauen wir uns mal Jesus an. Ihn kann man wirklich als die Quelle des Lebens bezeichnen. Er hat das immer wieder formuliert. Er hat das mit dem Begriff des Wassers, das also aus ihm fließt, von dem man trinken kann, so dass man selbst zu einer solchen Quelle werden kann. Dieses Wasser ist eigentlich das Abbild von Leben, von Lebendigkeit und letztendlich von Liebe. Und dieser Jesus, also der Inbegriff der Lebendigkeit, lässt sich jetzt vom Tod verschlingen. Ja, wobei natürlich das jetzt kein Ungeheuer ist und keine Persönlichkeit hat. Das ist auch eine Metapherformulierung. Das heißt, er durchdringt die Trennwand zum Tod wie jeder andere, der auch in das Totenreich kommt. Aber er macht das, um alles das, was dort ist, zu überwinden. Er möchte diese Trennwand ein für alle Mal, und deswegen heißt es ja hier auch auf ewig, überwinden. Und nicht nur er. Er hat sie als erster sozusagen überwunden. Er hat das erste gigantische Loch durch diese Trennwand, um das wieder metapherhaft zu beschreiben, durchstoßen. Und diese Öffnung dieser Trennung, die gilt für alle, die sich ihm, ja, das ist auch wieder sein Wort, anschließen. Statt anschließen können wir ja auch annehmen sagen. Statt annehmen können wir auch aufnehmen sagen. Und da fällt natürlich sofort aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums der Vers ein: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, also die seiner Liebe vertrauen, heißt das, denn sein Name ist in Wirklichkeit die Liebe Gottes, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Menschen, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, die jetzt nicht einfach nur fleischlich geboren sind, wie wir alle als Menschen, sondern bei denen noch einmal eine Art von innerer Neugeburt stattfindet, indem sie Jesus, genauer gesagt, seine Liebe in sich aufnehmen und im Herzen von innen heraus neu geboren werden und auf diese Art und Weise ewig mit ihm verbunden sind und mit ihm so verbunden sind, dass man sagen kann, man ist ihm wirklich nah, wirklich unendlich nah. Und durch keinen, nicht den geringsten Tod oder durch keine Totheit mehr bedroht. Und dann wird klar, was es heißt, wenn er persönlich die Tränen abwischen wird. Das ist doch ein wunderbares Bild. Da geht es ja um die Narben des Leids. Wir alle haben eine Unmenge in unserem Leben gelitten und das hat Narben hinterlassen. Die Seele selber ist gekennzeichnet von diesen Narben, von diesen Kränkungen, von all dem, was wir erlitten haben, was wir auch anderen zugefügt haben. Auch die Narben, die wir praktisch selbst verantwortet haben, die man so Schuld nennt. Alles das erzeugt in uns die Tränen des Schmerzes, der Erinnerung, der Verzweiflung. Und sie können endgültig geheilt werden. Und deswegen ist dieses Bild des Tränenabwischens so wunderbar. Und jede Schmach löst sich auf, jede Schmach seines Volkes, also seiner Kinder, löst sich auf. Die Schmach, das ist ja dasjenige, was wir auch immer wieder erleben. Das ist dann, dass wir irgendwie das Gefühl von Schande haben, dass wir verletzt werden durch Verachtung, dass wir in irgendeiner Weise ausgesondert sind, dass wir eigentlich nur noch verlacht werden. Das alles löst sich auf, weil die Wahrheit Gottes, die macht jede Form von Lüge oder Niedertracht auch, das kommt ein schönes altes Wort, zu Schanden. Zu Schanden machen von dem, was selber Schande erzeugen will. Ja, was ist das Ergebnis von dem Ganzen zu guter Letzt? Eine übergroße Freude natürlich. Eine übergroße Freude darüber, dass sich alle Hoffnungen auf ihn letztendlich bewahrheiten. Das ist aus dieser inneren Erfahrung heraus, dass er so wahr und so lebendig ist, dass man sich über ihn freuen kann. Gott ist in Jesus sichtbar, fühlbar, erfahrbar geworden. Deswegen ist das so schön formuliert. Siehe, das ist unser Gott, der sonst total unsichtbar ist. Er ist sichtbar, sprich fühlbar, erfahrbar, weil er nah ist. Er ist der Herr, wird hier formuliert. Und hier ist Herr groß geschrieben und das heißt, es ist der Eigenname Gottes. Es ist sein innerstes Wesen. Jesus selbst ist der Herr. Und da kann man wirklich nur eins sagen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Das ist doch, besser kann man es doch gar nicht sagen. Sein Heil heißt ja nichts anderes als das, was von seiner Liebe uns als innerste Heilung zukommt, wo wir ein Teil dieses Heils werden können. Und nur aus diesem Heil heraus entsteht das, was man dann heilig nennen kann. Aber nicht erst in einer Zukunft. Schon jetzt. Heute. Und natürlich erst recht in der Zukunft. Klar.